Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Greta Thunberg ist ebenfalls da, wenn auch nicht physisch, so zumindest doch als Thema. Gleich nach Laura Vain und den Vipertones mit Hours and Hours. Greta Thunberg bleibt die Ikone der Klimaschutzbewegung. Das hat sie unterstrichen mit ihrer Rede auf dem UN-Klimagipfel in New York, in dem sehr große Gefühle drin steckten. Sie hat eine sehr emotionale Rede gehalten. Wir hören noch mal rein.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Den Regierungschefinnen und Chefs ginge es nur um ökonomisches Wachstum. Sie hätten ihr die Kindheit gestohlen. Und die Kernfrage, die Greta Thunberg stellt, how dare you? Wie könnt ihr es wagen? Die explodierte sodann als Hashtag. Nach einer Rede auf dem UN-Klimagipfel, die beim Zuschauen fast wirkte, als sei es eine Rede vor einem riesigen Theaterpublikum gewesen. Auch von der Emotionalität her war sie schon was Besonderes und Herausragendes. Und deswegen sprechen wir jetzt mit dem Theatermacher Vanja van Zontum über die Frage, ob das nicht in gewisser Weise auch großes Theater war, was wir in New York gesehen haben. Guten Tag, Herr van Zontum.
Hallo.
Wenn es denn eine Inszenierung gewesen ist, was haben wir gesehen? Eine Tragödie oder was anderes?
Also ich würde sagen, wir haben keine lehrbuchmäßige Tragödie gesehen. Wir haben Greta Thunberg gesehen, die, wenn man will, und ich reagiere darauf jetzt mal spontan, wie Antigone wirkt oder an Antigone erinnert, eine berühmte tragische oder dramatische Figur aus der griechischen antiken Theaterliteratur. Und sie erinnert deswegen an Antigone, weil sie halt der Macht widerspricht, ja, also den Machthabenden weltweit und insbesondere den machthabenden Entscheidungsträgern aus dem globalen Norden. Und sie tut das, wie mir wahrscheinlich nicht als einzigen erscheint, furchtlos und in einer klaren Diktion. Allerdings ist sie nicht unmittelbar bedroht. Ja? Also wie wir alle sind wir immer nur mittelbar bei diesem Thema Klimawandel bedroht, erst im Nachhinein oder erst in 10 Jahren oder in 5 oder wir wissen es halt nicht. Aber es erweckt für sie keine Gefahr für ihr Leben aus dieser Rede. Und deswegen erinnert sie mich auch an eine andere Figur aus diesem Antigone-Komplex, nämlich sie erinnert an den Seher Teiresias, der kurz vor der Katastrophe dem bösen Machthaber Kreon nochmal entgegentritt und in einer ja zugegebenermaßen eher blumigen oder bildhaften Sprache nochmal verdeutlicht, wenn du diesen Weg weitergehst, wirst du unweigerlich in einer katastrophischen Situation auskommen. Und ich denke, das hat sie getan und ist darin eher so eine, ja, so eine Anklägerin, eine Seherin der Zukunft, die wir wahrscheinlich irgendwie alle sehen, aber die ist halt nochmal ganz deutlich zur Sprache bringt, damit sich dann nachher keiner, und das dann vielleicht ihre Funktion, beschweren kann und sagen, ja, wir haben es aber doch nicht gewusst.
Nun ist doch aber die Reaktion des Publikums, großer Beifall auf die Anklage, irgendwie wiederum völlig unangemessen, oder? Also liegt die Tragik womöglich auch auf Seiten des Publikums, wenn die so sehr Beschimpften, so arg Gebeutelten, Beschimpften so klatschen?
Also das denke ich schon, dass man das sagen kann, dass die Tragik bei uns liegt, weil wir, wie gesagt, mittelbar alle davon betroffen sind, beziehungsweise alle bis auf die paar Superreichen, die vielleicht sich aus dem Klimawandel oder der Klimakatastrophe rauskaufen können. Aber es ist ja trotzdem etwas Berührendes, was sie getan hat. Ja, sie hat auch, und das ist im Theater heutzutage oft verpönt, sie hat ihre eigenen Gefühle auch zur Schau gestellt. Ja, als Teil rhetorischer Währung eingebracht in diese Rede und hat damit ganz klar auch natürlich auf unsere Gefühle gezielt, um zu verdeutlichen, dass das, was da kommt, das wirklich eine Katastrophe ist, die wir uns nicht vorstellen können, die ein Ausmaß hat, die alles übersteigt. Und ich denke, auch die Leute, die da in New York saßen, die wussten, sie wohnen da jetzt einer medienträchtigen Situation bei und haben sich dann da anfassen lassen. Aber das finde ich überhaupt nicht verwerflich oder überraschend, weil wir das ja alle irgendwie wollen. Und ich würde gerne noch eine Sache sagen, die ich irgendwie sehr wichtig finde, ist nämlich, sie hat ja nicht nur dieses Pathos gespielt, wenn ich das sagen darf. Sie hat ja auch wirklich Argumente gebracht, warum die Reduktion der Emissionen zu dem, die jetzt als Ziele formuliert, vage formuliert worden sind, nicht ausreichen. Ja, also sie hat einerseits pathetisch gesprochen, sie hat aber auch argumentativ und, ich sag mal, intellektuell oder forschungsbezogen gesprochen. Das finde ich auch wichtig.
Ist Greta Thunberg nichtsdestotrotz, beziehungsweise die Greta Thunberg, die wir öffentlich sehen, eine andere sehen wir ja gar nicht, eine Inszenierung?
Ich denke schon, dass wir eine Inszenierung sehen, aber das ist ja auch nicht anders als bei allen anderen, die da auftreten. Wir kennen ja auch Herrn Donald Trump nicht. Also wir kennen ja immer nur, was da im Fernsehen, im Radio oder im Internet zu sehen ist. Und ich denke, Greta Thunberg hat auch irgendwelche Leute, die ihr sagen, was ihrer Meinung nach das Beste für ihr öffentliches Verhalten ist. Ich meine, das ist öffentliches Verhalten, das richtet sich immer auch nach dem Publikum. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich oder so.
Sie haben gerade Donald Trump angesprochen beim Stichwort Inszenierung. Es gibt ja ein Bild, das ist vielleicht das Bild dieses UN-Klimagipfels. Da sieht man Donald Trump im Bildvordergrund, der offensichtlich gar keine Notiz von Greta Thunberg nimmt. Und sie hinter ihm mit einem Blick nach dem Motto, wenn Blicke töten könnten. Für wen ist dieses Bild vorteilhafter?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, es ist für beide vorteilhaft, ja. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Problem unserer Zeit, dass die Anhänger von Herrn Trump dann sich wahrscheinlich denken, jo, geil, er hat es ihr gezeigt, er guckt sie nicht mal an, er steht über ihr, und dass dann Leute, die eher mit Greta Thunberg sympathisieren, dann sich denken, ja, guck dir mal böse an oder so. Ich glaube, das geht unentschieden aus.
1:1 zwischen Greta Thunberg und Donald Trump. Damit endet dieses Gespräch und ich bedanke mich dafür bei Ihnen, Herr von Sontum. Tschüss.
Tschüss.
Todd Taylors Diskografie hingegen, die beginnt schon im Jahre 1977. Todd Taylor, britischer Musiker und Galerist. Warum der jetzt, mögen Sie sich fragen? Weil der seinen Debütroman geschrieben hat, und zwar über einen Musiker, und weil wir gespannt sind, zu erfahren, was dabei eigentlich rauskommt, wenn ein Musiker, Todd Taylor, einen Roman über einen Musiker schreibt, namens John Knightley. Kennt man den womöglich?
Die großen Erzählungen des Pop, sie sind alle zumindest halb erfunden. Jeder halbwegs kritische Pop-Fan ist sich bewusst, dass sie oder er sich beim Lesen einer Pop-Biografie ins Reich der Mythenpflege begibt. So gesehen ist auch die fiktive Figur des John Knightley real, als ein Pop-Genie der späten 60er bis frühen 70er Jahre, das ausschließlich in Form seiner Legende existiert, entsprungen dem Kopf des Komponisten und Galeristen Todd Taylor. Wenn er über die von John Knightley nach seiner Musikkarriere angelegte Blumenzucht spricht, ist es, als hätte er die Tulpen selbst gerochen.
He built a garden in Cornwall in the middle of nowhere.
Wir treffen Taylor in seinem Nordlondoner Büro zwischen Büchern, Platten und Gemälden. Hier erwachte John Knightley eines inspirierten Tages zum Leben, als spontaner 60-seitiger Umriss einer Person, der über viele Jahre zu einem Roman auf mehr als 900 Seiten anwachsen sollte.
Er war 15 Jahre lang eine Figur in meinem Kopf. In den meisten Popstar-Biografien geht es um Aufstieg und Fall. Im Aufstieg lernen wir die Hauptfigur kennen und entscheiden, ob wir sie mögen oder nicht. Und wenn sie dann gefällt, haben wir bereits Gefühle in sie investiert. Ich dachte, ich handle das in 150 Seiten ab. Dann bleiben mir noch 700, um über die stille Zeit zu schreiben. Am Ende seiner Karriere ist er 27 und er stirbt mit 58. Was hat er die restlichen 30 Jahre über gemacht?
Musik Todd Taylor sagt, er habe seinen Titelhelden aus etwa 30 real existierenden Personen zusammengesetzt. So wie sie ist John Knightley letztlich ein gescheiterter Charakter, selbst wenn ihm in rein materieller Hinsicht das Glück treu bleibt. Nach den kommerziellen Erfolgen seiner intensiven musikalischen Schaffensperiode flüchtet er sich in sein Hobby der Gärtnerei, das sich prompt zu einem millionenschweren Blumenexportgeschäft auswächst. Doch hinter diesem Erfolg steckt eine grundlegende Unfähigkeit zu zwischenmenschlichen Beziehungen, die der selbst sowohl im Kunst- als auch im Musikgeschäft aktive Autor an vielen der kreativsten Geister in seinem Umfeld beobachtet haben will.
Kreativität ist destruktiv. Wir wissen das, denn wir haben alle kreative Menschen getroffen, die schöne Dinge kreiert haben, aber selbst innerlich nicht so schön sind. Sie verursachen viel Unruhe und hinterlassen ein großes Durcheinander.
Neben John Knightleys Persönlichkeit spielt seine Musik die zweite Hauptrolle in Todd Taylors Buch. Minutiös detailliert er die Arbeitsweise des jungen Genies.
Neue Melodien liefen im Zickzack über die alten. Akkorde wurden in anderen Tonlagen übereinander gestapelt, um neue Erweiterungen und Polyakkorde zu erzeugen. Teile zerschnittener Begleittracks wurden entweder beschleunigt oder verlangsamt. Dann setzte John Bandverzögerung, Hall und andere Effekte ein. Auch wenn er es damals noch nicht wissen konnte, war John Knightley seiner Zeit mindestens 20 Jahre voraus.
In solch klassischen Kritikerphrasen parodiert der Autor die gängige Erzählung der Pop-Historie als schlüssige Abfolge wegweisender Meilensteine. Nach 919 mit John Knightley verbrachten Seiten erscheint eine Pop-Geschichte ohne ihn kaum mehr vorstellbar. Einer der Handlungsstränge des Romans führt gar von der Wiederentdeckung alter Tonbänder durch einen jungen Fan bis hin zur Rekonstruktion eines verschollenen monumentalen Dreifachalbums Mink Bungalow Requiem, gefolgt von glühenden Neueinordnungen von Knightleys Lebenswerk in der Musikpresse. Todd Taylors Debütroman hätte wohl auch kürzer ausfallen können, ohne all die in die Erzählung vermengten Interviews und Kritiken. Andererseits vervollständigen diese Schnipsel die Illusion, John Knightley wäre tatsächlich zwischen den Größen des Pop gewandelt. Nach dem Zuklappen des Wälzers ist die Versuchung unwiderstehlich, auf YouTube nach Hörproben zu suchen. Aber John Knightleys Musik existiert nur in den Köpfen des Autors und seiner Leser. Und in Zeiten, da selbst die obskursten Marginalien der Frühzeit des Pop noch in Boxsets verpackt werden, liegt darin doch eine wunderbare Ironie und Richtigkeit.
Robert Rothiffer über Todd Taylors Roman The Story of John Knightley. Erschienen ist er im Heine Verlag und nehmen Sie sich bitte Zeit dafür. Dieser Roman hat nämlich epische 960 Seiten, Kostenpunkt 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Mehr als 80 Werke aus dem Erbe des deutschen Kunsthändlers Gurlitt sind in einer Ausstellung des Jerusalemer Israel Museum zu sehen. Die Schau zeigt Arbeiten bekannter Künstler, darunter Otto Dix, Claude Monet und Emil Nolde. Sie befasst sich auch mit der komplexen Figur Gurlitt, der einer der wichtigsten Kunsthändler der Nationalsozialisten war. Benjamin Hammer.
Hildebrand Gurlitt war ein Kunsthändler, der eng mit den Nationalsozialisten zusammenarbeitete. 2012 waren über 1500 Werke aus dessen Sammlung entdeckt worden, damals im Besitz des Sohnes Cornelius Gurlitt. Große Teile der Sammlung standen im Verdacht, jüdischen Besitzern in der NS-Zeit geraubt worden zu sein. Bisher haben sich jedoch erst 7 Werke eindeutig als Raubkunst erwiesen. Das Israel Museum will mit der Ausstellung die Aufmerksamkeit bei potenziellen jüdischen Erben steigern.
Eine ältere Dame hat ein Meisterwerk italienischer Kunst aus dem 13. Jahrhundert in ihrer Küche entdeckt. Es handelt sich um das Bild Der verspottete Christus des florentinischen Meister Cimabue. Der Wert des Bildes wird auf 4 bis 6 Millionen Euro geschätzt. Die Besitzerin hielt es für eine einfache Ikone. Erst als sie das Bild verkaufen wollte, kam sein wahrer Wert ans Licht. Ein Kunstgutachter hat es für echt befunden. Werke von Cimabue sind sehr selten. Er gilt als einer der größten Figuren der italienischen Vorrenaissance. Die Schauspielerin Juliette Binoche bekommt den Ehrenpreis der Europäischen Filmakademie. Die 55-jährige Oscar-Preisträgerin soll die Auszeichnung am 7. Dezember in Berlin für ihr beeindruckendes Engagement für das Kino entgegennehmen, so die Europäische Filmakademie. Juliette Binoche spielte in über 60 Filmen mit, darunter Drei Farben Blau und Der englische Patient. Zuletzt sah man die Französin in dem Drama So wie du mich willst.
Television has never been bigger. Television has never mattered more. And television has never been this damn good.
Das Fernsehen war vielleicht noch nie so gut wie heute. Auf die Emmy-Verleihung selbst trifft das aber nicht zu. Die Gala hatte in diesem Jahr ein Quotenproblem. Nur 6,1 Millionen Zuschauer sahen zu, wie US-Medien berichteten. Dass es kein Moderationsteam gab, sei in diesem Jahr nach hinten losgegangen. Die diesjährige Ausgabe wurde übereinstimmend als zäh und uninspiriert wahrgenommen. Möglicherweise hatte auch die Masse der Preise für Desinteresse gesorgt. Mittlerweile werden sie in über 90 Kategorien verliehen.
Und in dieser hören Sie, oder haben Sie jetzt gerade gehört, den, ja, wir nennen ihn den Star Trek Borg unter den Staubsaugern, den Do-It-Yourself-Staubsauger zum Selbstzusammenbauen. Also, er nennt sich Tenok und erfunden hat ihn Tim Kramer. Tag, Herr Kramer.
Hallo, Herr Krampus.
Also, ich sehe einen Holzkasten mit 4 Rollen. Gänzlich unspektakulär und leicht fragil im optischen Abgang, würde ich sagen. Ist das die Zukunft des Staubsaugers?
Fragil weiß ich nicht. Ich meine, der ist aus Zentimeter starken Holzplanken gebaut. Ob es die Zukunft ist, weiß ich nicht. Das Problem ist halt die Vergangenheit des Staubsaugers, weil sich halt immer mehr dazu entwickelt hat, dass wir Staubsauger haben, die vorzeitig weggeworfen werden. Und daran, da sehe ich ein Problem und daraus ist dann auch die Idee für Tenok entstanden.
Wie kommt Tenok denn zum Einsatz? Kommt er anstelle eines anderen Staubsaugers zum Einsatz als Gerät, das man sich gänzlich neu baut oder auch als so eine Art Hybrid? Also man hat eben so ein altes, abgeranztes, halb funktionsfähiges Gerät und macht ein, wie würden die Borg sagen in Star Trek, man assimiliert ihn zu einem Tenok.
Ja, im Grunde ist genau das die Idee. Also die Sache ist halt, wenn man einen Staubsauger entsorgt, ist halt meistens das Herzstück, der Motor, noch vollkommen intakt. Und selbst wenn man halt keinen alten Staubsauger hat, sind diese Teile halt auf dem Schrott vorhanden. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, da ranzukommen, aber Schrotthalden sind halt voll mit Staubsaugern, wo noch der Motor funktioniert, wo man die Anbauteile noch verwenden könnte. Und da war dann halt meine Überlegung, das ist ja kompletter Wahnsinn, dass wir ständig diese Teile halt wegschmeißen, aber sie sind halt auch nicht wirklich nutzbar, weil man für jeden Staubsauger einen anderen Motor braucht und in seinem Staubsauger den Motor auszuwechseln ist auch nicht leicht. Und da kam dann die Idee, wenn ich ein System entwickeln könnte, wo quasi jeder Staubsaugermotor reinpasst und wo man jeden Schlauch dran kriegt, das wäre dann was.
Das klingt ja erstmal verlockend und sexy, jedoch habe ich in die Anleitung reingeschaut und bin, glaube ich, bei Schritt 14 so langsam ausgestiegen, weil ich mir dachte, es liegen ja auch noch einige Schritte vor mir. Also allzu einfach gestaltet sich der Zusammenbau offensichtlich nicht. Wie funktioniert der?
Ja, tatsächlich war ich auch etwas überrascht. Anfangs habe ich gedacht, Staubsauger, wie schwierig kann es sein? Und die Anleitung ist dann auf 210 Schritte angewachsen. Liegt aber auch daran, dass es eine Anleitung ist, wo ich keinen Schritt übersprungen habe. Also manchmal...
Wahrlich nicht, nein.
Jetzt bitte die Bretter umdrehen. Also das ist dann manchmal halt auch ein einzelner Schritt. Also das dauert natürlich Zeit. Das ist eine Investition in Zeit. Also monetär ist das jetzt nicht so teuer. Das kostet vielleicht so um die 70 Euro, sich den zu bauen. Aber es dauert eben Zeit. Und die Sache ist, also eine Idee auch bei der Entwicklung von diesem Staubsauger war halt, damit Menschen auch an verschiedene Basics ranzuführen, was handwerkliche Fertigung angeht. Denn alles ist im Grunde daran relativ einfach gehalten und gut erklärt, wie man die Bretter zuschneidet und bohrt, wie man die Teile in 3D druckt, wie man den Beutel näht, Also es sind alles halt grundlegende Fertigkeiten.
Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu dem Wie. Also es ist ja ein Open-Source-System, das Sie da entwickelt haben. Und die Aussage ist, aus alten Komponenten können neue Staubsauger gebaut werden. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer. Was spielt denn technisch mit Blick auf den 3D-Druck noch so eine Rolle? Also was braucht man da für das Printing? Welche technischen Voraussetzungen brauche ich?
Dafür braucht man eigentlich nur so ein sehr günstigen Einsteiger-3D-Drucker. Also so ein Gerät um die 150 Euro ist dafür vollkommen ausreichend.
Kriege ich dafür nicht auch einen neuen Staubsauger?
Dafür kriegen Sie auf jeden Fall einen neuen Staubsauger.
Gut, das nur ein kleiner Gedanke am Rande. Aber okay, dann habe ich mir diesen Drucker gekauft und ich habe auch jetzt so Holz, also viel Haptisches. Und ja, und was dann? Also wie genau komme ich zu den Teilen hin über den Drucker? Also haben Sie mir da ein Set vorgegeben, das ich runterlade und dann durch den Drucker jage, oder wie?
Genau, alle Teile lassen sich über Thingiverse runterladen. Die lädt man sich runter, druckt die aus, aus Polyethylen und aus ABS. Und dann sägt man sich die Bretter zurecht, klebt die Box zusammen, schraubt die da rein und setzt dann Teile aus weggeworfenen Staubsaugern ein.
Was sagen denn die bisherigen Funktionstests?
Die Funktionstests waren total positiv. Also der saugt wirklich gut. Und also eigentlich so, also anfangs habe ich mich natürlich gefreut, weil ich gedacht habe, na, klappt das überhaupt? Aber wenn man drüber nachdenkt, es ist eigentlich auch nicht verwunderlich, weil es ist halt eine dichte Holzkiste und abgedichtet ist sie mit fast 2 Zentimeter breiten Dichtungen. Die sind aus alten Fahrradschläuchen. Also ja, der funktioniert super.
Und dann öffne ich diese Holzkiste und entleere dann, was drin ist.
Genau, da ist dann ein Beutel drin, den näht man sich aus einem alten Synthetik-Halstuch. Und kippt den halt aus und packt den in die Waschmaschine.
Ich finde, Sie hätten ihn noch ein bisschen vermenschlichen können, den T-Nock. Also mit so 2 Augen drauf, zum Beispiel oben, hätte das so ein bisschen was Nummer 5-mäßiges gehabt.
So ein bisschen hat er doch Augen vorn. Also diese Verschlusspins, die da dran sind.
Ah ja, klar.
Also, als er fertig war, habe ich gedacht, irgendwie hat er ein Gesicht.
Ja, das stimmt. Also wenn man will, dann erkennt man tatsächlich 2 Augen da vorne am Gehäuse. Jetzt gibt es den T-Nock und was sagen so die Leute, die es nachgebaut haben? Wie sind die damit bis jetzt zurechtgekommen? Oder woran auch gescheitert vielleicht?
Tatsächlich weiß ich noch nicht, ob ihn Leute schon nachgebaut haben. Ich habe die Anleitung ins Netz gestellt, aber habe da noch keine Rückmeldung von Leuten gekriegt, die ihn gebaut haben.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, vielleicht sind Sie die Ersten, die Tim Kramer eine Rückmeldung geben darauf, wie Staubsaugermodell T-Nock funktioniert, woran es beim Aufbau vielleicht scheitern könnte und wie Sie mit T-Nock zurechtkommen. Er würde sich freuen, hören Sie. Herr Kramer, vielen Dank fürs Gespräch hier in Gestalten im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank. Und eine letzte Bemerkung noch. Man kann sich T-Nock auch gerade live in Herford angucken, im Martha. Da ist eine Ausstellung zu Recycling-Design.
So sei es.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Sie liebte das Meer. Und das Meer flößte ihr Respekt ein. Sie hatte für sich eine Schwimmstrategie erfunden, die ich sehr lustig fand. Weil sie Angst hatte, im Wasser nicht mehr stehen zu können, schwamm sie immer parallel zum Strand. Während die meisten Schwimmer schnurstracks in die See stachen und zu den Bojen eilten, schwamm sie ewig in die eine und die andere Richtung. Immer schön parallel zur Küste.
Wackelt der Tisch und es dröhnt im Ohr und die Tapete fällt von der Wand. Reißt das Fenster auf, atme tief ein, denn was jetzt kommt, sprengt deinen Verstand. Zittert die Luft, die Wolken reißen auf und du hörst ein Megafon. Reiß dich zusammen, denn es nähert sich eine bedrohliche Sensation. Hier kommt der Schmetterling aus Beton. Er fliegt mit dir davon. Hoch über deiner Stadt, weil er dich gern hat.
Wir sprechen jetzt über die feministischste Polizeiserie aller Zeiten. So jedenfalls sagt es das US-Medium Vulture. Und zwar über die Netflix-Serie Unbelievable. Die handelt von einer Serie von Vergewaltigung. Und im Mittelpunkt dieser achteiligen Serie steht erstmal Marie Adler. Sie ist Opfer einer Vergewaltigung und sie wird von Polizisten befragt.
Marie, I'm Officer Kern. I'm here to help you. Can you tell me what happened?
I was raped.
Okay. Can you tell me everything that happened? Everything you remember?
Okay, I was asleep.
Do you know what time this was?
Filmkritiker Eckhard Knörer, Sie haben die Serie für uns gesehen. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo.
Wer taucht jetzt alles so auf, der wesentlich oder die wesentlich ist in dieser Serie, in dieser Szene?
Also die Mary Adler, die hier die erste, die zentrale Person ist zunächst, ist eigentlich nur in der ersten Folge dieser Serie die Protagonistin. Dann setzt die Serie eigentlich nochmal neu an mit zwei Ermittlerinnen. In dem ersten Fall hat man hier den ersten Befrager. Es sind zwei Männer, die Mary Adler befragen und mit anderen Vergewaltigungsfällen. Dass die alle zusammenhängen, stellt sich erst spät oder sogar, man könnte sagen, tragisch spät heraus. Denn das Problem der Sache ist ja, dass Mary Adler, die hier erstmals befragt wird, aber immer wieder befragt wird, sich in eigentlich leichte Widersprüche verwickelt, so weit getrieben wird, dass sie ihre Aussage zurücknimmt und behauptet, dass es tatsächlich gar nicht passiert ist.
Jetzt sind Krimiserien nicht gerade eine Seltenheit. Was ist das Besondere an dieser?
Na, sie ist auf den ersten Blick tatsächlich eine recht konventionelle Serie über die Ermittlungen in einem Vergewaltigungsfall. Ungewöhnlich ist daran auf jeden Fall die sehr stark weibliche Perspektive, die Konzentration. Eigentlich sind alle Hauptfiguren Frauen. Wie ungewöhnlich das ist, fällt einem erst auf, wenn man es mal erlebt. Und erst denkt man, was ist hier eigentlich anders? Das ist natürlich eine sehr gezielte Strategie, wobei man sagen muss, dass die Serie ja auf einem wahren Fall, auf einer wahren Geschichte beruht. Sie ist extrem nah dran an allem und eigentlich ist alles, was dort erzählt wird, genauso auch vorgefallen.
Fand ich jetzt interessant, diesen Punkt. Die wichtigen Figuren oder die großen Figuren sind alle Frauen in der Serie und es fällt einem erst auf, wenn man es guckt, dass es ungewöhnlich ist. War das der Effekt bei Ihnen als Zuschauer oder hatten Sie jetzt schon so viele Informationen, dass das ganz klar war und Sie auch nicht überraschen konnte?
Ich habe die Serie tatsächlich fast ohne Informationen angefangen zu schauen. Und das fällt deswegen sehr stark auf, weil es eben diesen Bruch gibt. Die erste Folge besteht eigentlich in der Befragung und in dem Fall von Mary Adler. Und da sind das einfach diese zwei Männer, die sie in die Enge treiben. Und dann setzt das eben neu an mit den Frauenfiguren, mit den weiblichen Detectives, die völlig anders vorgehen, die Empathie zeigen, die eben überhaupt nicht auf die Idee kommen, zu bezweifeln und die auch nicht diese ständigen, insistenten Nachfragen haben, erstmal den Opfern gegenüber.
Da würde ich gerne anknüpfen an die These von Vulture, feministischste Polizeiserie aller Zeiten. Ist sie das?
Ja, das ist natürlich die Frage, was man darunter verstehen will. Wenn man einfach nur sagt, die hat eine feministische Agenda, wäre das sicher falsch. Das ist eine Serie, die einfach sehr, sehr genau hinschaut. Und ich würde mal sagen, wenn man sehr genau hinschaut, dann trifft man auf Strukturen, die ganz klar sexistisch sind, die misogyn sind. Und das arbeitet die Serie sehr stark heraus. Und sie zeigt das Gegenbild, nämlich wie es in diesem Fall dann mit den beiden weiblichen Ermittlerinnen ganz anders gelaufen ist.
Wie tut sie das? Also wie arbeitet sie das heraus? Das kann man mit Bildern ja mitunter sehr subtil machen. Fällt Ihnen da gerade eins ein?
Naja, es sind nicht die Bilder. Es ist der Ton, es ist die Empathiefähigkeit dieser beiden Darstellerinnen, die einfach auch total super sind, Toni Collette und Merritt Weaver, die beiden spielen. Es ist auch keineswegs so, dass die beiden männlichen Polizisten, zumindest der eine, dämonisiert würde. Gar nicht. Es ist einfach das sind eigentlich Strukturen, die der selbst sich gar nicht klar machen kann, die ihn dazu führen, dieses Unglück herbeizuführen.
Eckhard Knörer empfiehlt die Netflix-Serie Unbelievable. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Knörer.
Sehr gerne.